Gottes Gedanken sind höher. Sie sind weiter, sie sind tiefer, sie sprengen alle unsere Vorstellungskraft. So steht es in der Bibel. Eins von der Höhe, das steht im Jesaja 55, ihr kennt es wahrscheinlich, ich empfehle euch, dieses wunderbare, wunderschöne Kapitel durchzulesen, zu meditieren, auf euch wirken zu lassen. Gott spricht, habt ihr Durst? Also kommt. Und nicht mehr was bezahlen braucht ihr nicht mehr, bei mir gibt's alles umsonst. Das ist doch ein Deal, oder? Alles umsonst, das ist Gottes Markenzeichen. Gottes Gedanken sind viel, viel höher. Und wenn er dann weiterliest, dann liest er davon, dass diese Gedanken natürlich aus den Munde von Menschen, aus ihrer Feder in Form der Heiligen Schrift uns gegeben sind. Und dass dieses Wort so eine Wirkung hat wie Regen und Schnee. Müssen wir lesen, das ist ganz toll, ermutigen. Wenn diese Worte gepredigt werden, wenn diese Worte gehört werden, wenn diese Worte auf Boden fallen, dann bewirken sie etwas. Sie kehren nicht leer zurück. Und da unten sind dann nicht Dornen und Disteln, sondern blüht es und gedeiht es. Das ist die Vision Gottes für uns. Wir haben im Urlaub, in unserer Auszeit, unter vielen anderen auch ein Zeugnis gehört auf dem Evangeliumsrundfunk. Kann man ja heutzutage machen, sogar im Wohnwagen, indem man so eine Dings einrichtet, da so ein Hotspot und so weiter. Tolle Sache. Und von einem Pastor, ein junger Pastor, so ein richtiger Strahlemann, der die Vineyard in Basel aufgebaut hat. Toller Typ, fähig. Und sein Leben war einfach toll. Seine Familie war einfach toll. Seine Kinder waren einfach toll. Nicht nur nach außen, sondern sie waren es. Sie hießen die Sonnenscheinfamilie. Also das war nicht, sondern Benz heißt der, glaube ich, Martin Benz. Ja, und eines Morgens nach der Predigt kam er nach Hause und das Haus war leer und da lag ein Brief. Und da stand drauf, ich habe dich verlassen. Ich habe dich verlassen. Und natürlich brach in ihm alles zusammen. Ich will es kurz machen. Die Frau kam nicht wieder zurück, obwohl er gebetet hat. Er hat zu Gott geschrien. Und es wurde ihm langsam bewusst, dass er unterschwellig eine Theologie hatte. Bewusst hat er sicher was anderes gepredigt, aber unterschwellig hat er eine Theologie gehabt, wenn ich mich bemühe, ein guter Christ zu sein, wenn ich mich bemühe, ein guter Vater zu sein, wenn ich mich bemühe, ein guter Pastor zu sein. Und er war in allem korrekt. Und weil er so fähig ist und so begabt ist, wenn man ihm zuhört, ist enorm, wie der reden kann und so weiter. Dann empfange ich Gottes Gunst. Dann werde ich Gottes Gnade empfangen. Wisst ihr, was das ist? Irrlehre. Und es brach in ihm alles zusammen. Die Frau konnte, wie sie später herausstellte, diese Atmosphäre von Korrektheit und kein Fehler und immer alles gut und belohnt wurde, wenn die Kinder eine 1 oder eine 2 oder 3 geschrieben haben, was auch immer. Er erzählt es. Und aus diesem Zerbruch, diesem fürchterlichen Zerbruch, er wuchs in ihm mit der Zeit ein neues Gottesbild. Ein neues Gottesbild. Und dieses Gottesbild, sagt er, konzentriert sich in einem Wort. In Jesus allein sehen wir, wie Gott wirklich ist und wie Gott wirklich denkt und wie Gott wirklich fühlt. Er sagte, mein Gottesbild vorher war so wie die Justitia, die Könige, die Götter des Rechtes. Nicht der Gerechtigkeit, sondern des Rechtes. Und die teilt aus. Mal Lob, mal denkt sie, oh, Der Matthias, der war heute nicht so gut drauf, die Gedanken ziemlich dunkel und hätte sich ein bisschen mehr bemühen können. Also kriegt er heute mal ein bisschen Zorn. Eine Prise Zorn. Schelten oder Liebesentzug. Kein Segen. Evangelie? Nein. Unerlöstheit. Und da merken wir, dass Christus nicht kam, um Heilige zu rechtfertigen, sondern er kam, um Sünder zu rechtfertigen. Er ist der Freund der Sünder. Er ist der Freund der Zerbrochenen. Und das ist das auch, was er erlebte. Gleich, obwohl er auch Männer das erkannte, erlebte er einen tiefen Frieden. Ein tiefes Angenommensein. Ist interessant, das weiter zu hören. Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu. Aber ich möchte euch das empfehlen, die Gedanken Gottes. Wer ist der Spezialist, uns die Gedanken Gottes aufzuschließen? Den Jesus an seine Stelle gesandt hat, der Heilige Geist, der schließt sie nicht nur auf, sondern er teilt sie mit. Er lässt sie uns erleben. Er lässt sie mehr als erleben. Er macht sie zu einem Teil von uns. Also, Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Als ich das früher gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, Gott ist so heilig und ich bin so unvollkommen, der kann nie mit mir, ging mir auch so, nie zufrieden sein. Aber das ist was ganz anderes gemeint. Wenn er die Parallelstellen auch zu dem, was dann, denn wie der Himmel die Erde überragt, Psalm 103, wie viel höher als der Himmel ist Gottes Gnade, sagt der Beter, seine Macht, seine Freude, Sünden zu tilgen, dass sie so von uns weggenommen werden, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Das ist seine Spezialität. Das ist unser Gott. Ich liebe ihn. Ich liebe das Evangelium. Wow. Und die evangelikale, freikirchliche Szene, in der wir ja drin sind, steht vor gewaltigen Umbrüchen. Weil dieses unterschwellige, falsche Vorstellung von Leistung und Lohn, von sich bemühen und von diesem Bild, das wir vielleicht durch unsere Väter und Mütter vielleicht sogar verinnerlicht bekommen haben, wenn du Papas liebes Kind bist, dann geh mal am Wochenende weg. Na, wie wäre es dann mal, wenn es nicht Papas liebes Kind die ganze Woche war und man geht weg und gibt einen Schub von Energie, von bedingungsloser Liebe hinein, dass das Kind befähigt, das nämlich erst anders zu sein. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Man könnte sagen, menschliches Denken hat immer irgendwo zu tun mit Leistung bringen, sich bemühen, wenigstens ein bisschen, auch wenn es nicht ganz passt. Aber der gute Wille wird erkannt und er wird belohnt. Denkst du, bei Gott nicht? Gott lässt sich nicht auf diese Ebene herab. Seine andere Ebene. Ist es die Ebene von Vater und Kind? Ist es die Ebene von Mann und Frau? Ist es die Ebene, die bei uns nur unvollkommen, denn leider geht es auch bei uns dann hinein, kommt dieser Sauerteig der Gesetzlichkeit, denn das ist Gesetzlichkeit, auch mit in diese Beziehung hinein, aber bei Gott nicht. Es ist bedingungslose Liebe. Also, sie sind viel höher, diese Gedanken Gottes, sein Handeln, sein Tun. Und es ist unsere wichtigste Aufgabe, diese Liebe, hebräisch Chesed. Ich habe es gestern mehrmals versucht, Chesed. Also, das ist ein ganz großes Geheimnis in der jüdischen Mystik, die Chesed Gottes, die Güte Gottes. Wer da sagt, Altes Testament nur Gesetz, der hat nichts verstanden, der hat es auch noch nicht mal gelesen. Das ist Dummheit. Im Alten Testament wird das Gesetz zwar gegeben, als eine Weisung. Aber im Alten Testament ist es nicht das Einhalten der Weisung, das das Volk zum Volk macht, sondern die Gnade Gottes. Halleluja. Und diese Gnade immer tiefer zu erkennen, auszuschöpfen, diese Liebe. Wow, sie treibt alle Furcht aus, sagt Apostel Johannes. Sie treibt die Furcht aus vor Strafe. Wie viele Christen leben einfach in Konformität? Jede Freikirche, jede andere Kirche hat ja so unausgesprochene Verhaltensregeln. Wie man sich kleidet oder nicht kleidet, was cool ist, was nicht cool ist, wie das zu tun ist, wie das zu tun ist, wie der Sprachgebrauch ist, ob Bruder oder Schwester oder ist völlig egal, ist es völlig egal. Aber das ist aber nicht das, was wichtig ist. Wichtig ist einer. Das eine ist Gefäß. Aber nochmal, konform sein müssen. Nicht aus dem Rahmen fallen. Und so verlässt der jüngere Bruder wegen des korrekten älteren Bruders, der alles angeblich richtig gemacht hat und in dem aber ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber dem Vater war. Er verlässt deswegen, wird zum Bohem, wird zum Rebellen das Vaterhaus. Das ist die Geschichte. Durch schwarze Pädagogik und alles Mögliche. Oh, da hast du Jesus aber enttäuscht. Hat meine Frau zum Beispiel gehört. Ab und zu mal. Da hast du den Heiland aber enttäuscht, dass du jetzt gelogen hast. Ja, Lügen ist natürlich verkehrt. Aber können wir den Heiland wirklich enttäuschen? Dann müsste er ja in einer Täuschung leben. Und Gott lebt in keiner Täuschung. Der weiß, wer wir sind. Und kam genau für uns. Er kam, um Sünder zu retten. Frei zu machen. Einer, der das so ganz tief verinnerlicht hat, war ein reformierter Theologe, der Hermann Friedrich Kohlbrügge. Ich habe vor Jahren mal diese Meditation hier in der Gemeinde vorgestellt, mitgenommen. Ich habe sie entdeckt in einem wunderschönen Buch von Wolfram Kopfermann, für den ich total dankbar bin, dass ich täglich irgendwas rausnehme. Heiligung, Teilhabe an der neuen Schöpfung. Ich kann euch das nur empfehlen. Und er zitiert hier Bonhoeffer. Bonhoeffer? Irgendwo sowas mit Nachfolge, gell? Tolles Buch, wichtiges Buch im Dritten Reich, dann als Märtyrer gestorben. Und er sagt, diese Gedanken von Kohlbrügge tun auf eine kühne Art und Weise das ausdrücken, bringen das zum Ausdruck, was Gott für uns in Christus getan hat. Nicht, was wir selber aus frommer Anstrengung mit unseren eigenen Kräften rausbringen können. So ähnlich wie eine Glühlampe selber aus sich selbst heraus leuchten kann. Dafür ist sie auch gar nicht bestimmt, geschaffen aus sich selbst heraus, sondern sie ist bestimmt, verbunden zu sein mit einem Stromkreislauf, mit einem Energiefeld, mit einem Kraftfeld. Und durch dieses Kraftfeld, durch den Strom, werden die Moleküle, die da angelegt sind, zum Schwingen gebracht. Und das bringt dann Wärme und Licht hervor. Und ich möchte mit euch, weil ich kenne nichts, und das hat mich in diesem und im letzten Urlaub ganz besonders bewegt, aber wir wollen mit Anfang an starten. Da sagte ich, lebe aber, Galater 2,20, Paulus sagt, ich lebe aber, spricht der Gläubige, das ist das Wichtige, das gilt nur für Gläubige, was jetzt kommt. Das gilt nicht automatisch für jeden, sondern diejenigen, die Gott in den Glauben hineingerufen hat, in denen Gott das Wunder des Glaubens durch sein Wort zur Geburt gebracht hat. Glauben können wir nämlich nicht aus uns selbst heraus. Es ist ein Geschenk Gottes, betont Paulus, betont die Bibel. Es kommt in der Begegnung mit ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn er redet und er benutzt dazu auch schwache Menschen, unvollkommene Menschen, die hier vorne stehen, wie mich, wie andere. Er hat diesen Kohlbrücke benutzt. Also, Gläubige, das ist ganz, ganz wichtig. Es gilt für diejenigen, nicht die sich nur, die sich bemühen, natürlich ist dieses, ich will das, für alles, was da in Jesus ist. Das ist gut, aber das ist kein Bemühen. Seine Ausrichtung. Ich lebe vor dem Angesicht Gottes. Nicht, ich bemühe mich, in Gottes Gegenwart zu kommen. Nein, ich habe erkannt und verstehen dürfen, ich bin so wie der verlorene Sohn zu Hause. Psalm 23, wir bleiben im Haus des Vaters, Liebe und Gnade und Güte. Da ist wieder Chesed, Güte, umfangen mich die ganze Zeit. Ich muss nicht versuchen. Erstaunlich hier, Wolfram Kopfermann zitiert ja dann hier im ersten Kapitel seines praktischen Teils Hudson Taylor. Hudson Taylor irgendwo? Googelt mal Hudson Taylor, toller China-Inland-Mission. Der hatte genau dieselbe Problematik, dem war der Glaube und das Jesus ähnlich werden, so wichtig. Und er bemühte sich, er wusste, ich bin Rebe am Weinstock. Aber sein Irrtum war, dass er meinte, er müsse den Saft, den vollkommenen Lebenssaft des Weinstocks, nämlich das Leben von Jesus, des Auferstandenen, in sich hineinsaugen, in sich hineinbringen, durch die Gnadenmittel, Bibel lesen, beten, Buße tun, fasten, alles Mögliche. Er meinte, er müsse das tun. Und je mehr es tat, desto schlechter wurde es. Für einen Augenblick morgens dann in der Zeit, wo er betete, hatte er Erleichterung und spürte die Liebe Gottes. Aber dann in dem Klima, wie er schreibt, dass die Nerven loslegt, das ist jetzt meine Formulierung, dass ein, ja, ärgerte, fuhr es aus der Haut. Und abends musste er vorstellen, bei allem Bemühen, in Jesus zu bleiben und seinen Lebenssaft aufzunehmen, bin ich gescheitert. Und er zerbrach dran und denkte, vielleicht möchte Gott einfach, dass wir warten müssen, bis wir im Himmel sind. Und dann hatte jemand anders auf seiner Bekanntschaft, zwei andere Personen, die hatten plötzlich das Erkennen, wir sollen uns gar nicht bemühen, sondern wir sollen im Glauben ruhen, im Glauben davon ausgehen, im Glauben wissen, keine Rebe bemüht sich. Der Schöpfer hat so eingerichtet, dass es automatisch geht. Und als er das erkannte und es war, lebte, davon ausging, ich bin Rebe, ich bin ein Teil von Jesus, organisch mit ihm verbunden, das ist ein Werk Gottes. Und auch das alles, was dazugehört, dass dieses Leben seinen Weg findet und mich belebt und zum Fruchttragen anregt, es hervorbringt. Einfach, wenn ich das Wort meditiere, einfach, wenn ich das Wort höre, so wie wir es im Jesaja 55 gehört haben, dort schon, es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird tun, wozu es gesandt ist. Ich lebe vor dem Angesicht Gottes. Ich lebe vor seinem Richterstuhl, aber bitte in seiner Gnade. Ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Gott ist auch nebenbei noch Richter. Er ist nicht zuerst Richter. Er ist zuerst Vater. Und genießt seine Familie. auch wenn sie ohleidig sind. Und er weiß, dann brauchen sie eine noch größere Portion von Liebe, von Gnade, von Güte. Überrascht werden, überwältigt werden. Timothy Keller, ich weiß nicht, ganz bekannter Theologe aus New York und Pastor, ich liebe ihn. Er ist jetzt gestorben, dieses Jahr. Leider, viel zu früh. In meinem Alter, ein Jahr jünger, älter. Timothy Keller. Er sagt, wenn du selber mit Sünde zu kämpfen hast, wenn du mit Sünde zu kämpfen hast, dann gib dir nicht das Gesetz, sondern gib dir die Gnade. Gib dir das Evangelium. Gib dir die Botschaft, wie sehr Jesus damit fertig geworden ist, wie sehr die Gnade gesiegt hat über Sünde und Verlorenheit und all das Ganze. Nur die Gnade kann retten. Nur das Evangelium kann retten. Es kommt noch das Gesetz. Hier. Also Richterstuhl in seiner Gnade. Ich lebe in seiner Huld, in seiner Gunst. Ich höre immer wieder Botschaften, was wir tun müssen, um Gottes Gunst zu bekommen. Okay, sage ich. Mach weiter. Mach einfach weiter. Bis du merkst, so funktioniert es nicht. Gerd Küttner, einer meiner geistlichen Väter. Ich habe ihn nie getroffen, aber er ist mein Vater geworden, weil ich die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, der gesagt, ja, wir sollen uns um Heiligung bemühen, wir sollen Liebe nachjagen, aber nur damit wir dann scheitern und erkennen im Zerbruch, dass alles schon gegeben ist. Wer meint, er könne seine eigene Kraft, mach weiter, du wirst es auch erkennen. In seiner Huld, in seiner Gunst, in seinem Licht, in seiner Liebe. Das ist das Lied des verlorenen Sohnes, der nach Hause zurückgekehrt ist. Es ist nicht des Sohnes, der vermeintlich zu Hause ist, des frommen Sohnes, des korrekten Sohnes, der sich bemüht und tut. Aber warum? Um selber, um sein Ego zu befriedigen. Und welche Unerlöstheit in ihm drin ist, kommt raus, als der Vater ihm nichts gibt, was er meinte, was ihm zusteht. Sondern etwas Größeres. Er sagt einfach, komm rein und hab mit Teil an dem Festmahl. Du bist zu Hause. Dir gehört doch alles. Du brauchst nicht mehr in diesen Kategorien denken, auf diesen Ebenen. Ich bin vollkommen erlöst von all meinen Sünden. Es steht in dem Schuldbuch nichts mehr offen oder unbezahlt. Erst wenn ich meine Sünden bekannt habe. Nein, vor 2000 Jahren. Und natürlich bekenne ich meine Sünden, weil Sünde immer auch die Beziehung irgendwo trübt. Und ich sage, Papa, es tut mir leid, dass ich da wieder gezweifelt habe. Es tut mir leid, das und das und das. Aber danke, danke, dass das alles schon geregelt ist von Jesus. Bezahlt, alle Sünde. Auch die von Adolf Hitler, aber sie ist in seinem Leben nicht wirksam geworden, die Vergebung. Weil er sich nicht im Glauben aufgenommen hat, ihn. Das Gesetz fordert nichts mehr von mir. Es treibt mich nicht mehr. Es verdammt mich nicht mehr. Also dieser, ich möchte sagen, weil der gelebt hat, gell? Der war kein Jünger von irgendwelchen modernen Predigern, die im Verruf stehen, das zu leicht zu nehmen. Er ist geboren 15. August 1803 in Amsterdam und am 5. März 1875 in Elberfeld. Und er war so wichtig, was Gott getan hat in Christus. Ich bin gerecht vor meinem Gott, wie er gerecht ist. Was für ein Bekenntnis, für ein Freimütiges. Ich bin gerecht vor meinem Gott, wie er gerecht ist. Warum? Wieso? Weil ich mich bemühe? Nie. Sondern weil mir die Gerechtigkeit Jesu als ein Ehrenkleid geschenkt ist. Aber ich bin nicht nur gerecht, sondern ich bin heilig und vollkommen, wie mein Gott heilig ist und mein Vater vollkommen ist. Warum? Weil das Leben Gottes mir durch ein Wunder einer Neugeburt geschenkt worden ist, als ich Jesus angenommen habe. Da geht's einfach tiefer, als wir frommen meinen, was Christsein bedeutet. Das Ganze, und jetzt kommt es, was für mich einer der ganz wunderbaren Formulierungen ist. Das ganze Wohlgefallen Gottes umfasst mich. Das ist mein Grund. Das Wohlgefallen Gottes ist das Fundament meines Lebens. Es umfasst mich von allen Seiten und es ist der Grund, auf dem ich stehe und das Obdach, darunter ich geborgen bin. Ich weiß nicht, wann ich diese Meditation zum ersten Mal bewusst, vielleicht 2014, 2015 gelesen habe. Ich habe diesen Vers, oder diese Aussage, diesen Teil, niemals richtig bis vor 2 Jahren, 3 Jahren aufnehmen können, weil ich dachte, Mensch, wenn ich mein Leben sehe, da sind so viele Sachen, die ich nicht mag. Wie ich dort und dort reagiere, meiner Frau gegenüber, was für Gedanken ich habe, wenn ich dann Bettler sehe, wie das und das ist. Und dann habe ich versucht, mich mehr zu bemühen. Mehr von der Sanftmut, mehr von der Liebe Jesus, mehr. Durch die Gnadenmittel natürlich, als guter Pastor. Ja. Durch Sündenbekenntnis. Ja. Denkst du, es ist besser geworden? Es ist schlechter geworden. Schlimmer geworden. Weil das Wohlgefallen Gottes nicht auf mein Tun reagiert, sondern auf mein Sein. Genauso wie Gerechtigkeit kein Tunsbegriff ist, wie in allen anderen Religionen und Gesetzestexten und so weiter, sondern es ist ein Seinsbegriff. Es ist ein Status, es ist eine Sache, die nur Gott tun kann und getan hat in Christus. Ich meine, jetzt versetzt euch doch mal in die Situation Gottes. Ja? Okay? So ein bisschen. Also, er sieht alles, er weiß alles, er kann alles und so weiter. Und dann sieht er, wie der kleine Schulzi da sich bemüht, Christus ähnlicher zu werden. Er verdammt sich, wenn er beim Abwasch, im Campingplatz, da Leute, die Spüle nebenbei, wie bei Hempels hinterlassen und noch schlimmer, der kennt sich aus, gell? Da gibt es so Sachen, vor allem, wenn du ein bisschen müde bist, ja. Ich meine, wenn man nicht müde ist und gut drauf, einen kleinen Schips hat, ist alles okay, gell? Dann, ja, okay. Aber es gibt so Augenblicke, ich kann mich überhaupt nicht ausstehen. Wie kann Gott mich ausstehen? Wie kann der vollkommene Gott an mir Wohlgefallen haben? Also ich muss mich bemühen. Mindestens einen halben Tag bewusst auferlegter Liebesentzug, also selber gemacht, gibt es ja auch Bußübungen. Kein froher Gedanke, keine Schokolade, kein Gläschen Rot- oder Weißwein, ich weiß nicht, was du lieber magst, Salzwasser oder sowas ähnliches eher. Bußübung. Glaubst du, dass wenn du damit dann brichst mit dieser Art von Fasten, du besser bist? Du bist noch ohleidiger als vorher. noch unausstehlicher. Und mit diesem Dilemma hat Gott zu tun und er sagt, ja, Mai, ich habe doch in Christus alles getan. Es liegt doch alles zur Verfügung. Es ist doch alles zur Verfügung im Überfluss. Komm, Kind, in meine Arme. Wir hatten so ein Buch. Wir waren ja auch durch, als Christen musste man ja, da hat er seine geistlichen Väter und vor 50 Jahren, was meint ihr, was da für Theorien pädagogisch unterwegs waren? Die Erziehung fängt am Hosenboden an, so ein Scheiß. Die fängt nicht am Hosenboden an. Die hört noch nicht mal dort auf. Das gibt's überhaupt nicht am besten. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wie das hieß, und von wem das war, der hat gesagt, wenn dein Kind Probleme macht, dann ist es ein Zeichen, dass es mehr emotionale Liebe, Affekte, dass der emotionale Tank gefüllt werden muss. Und dass man sich dann hinsetzt und miteinander überlegt, ob das Verhalten wirklich was bringt, wenn der Tank voll ist. Wie es einem selber gehen würde, also wenn man so behandelt würde und so weiter und so weiter. Ihr wisst gar nicht, wie viel verkrüppelte Christen es gibt. Vor kurzem, wir waren bei Gertruds ältesten Bruder und ich glaube, das übertreibt. Aber das umtreibt ihn immer noch, dass dein Wille gebrochen werden musste, nach der Bibel, dass er durch Schläge und alles Mögliche und Liebesentzug gefügig gemacht werden sollte. Gott kennt keine schwarze Pädagogik. Er hat eine helle, klare, überwältigende Gnade, Güte. Und es ist die Güte, die zur Umkehr führt. Nur die Güte. Nur die Güte. Das Gesetz tötet immer, immer. Deswegen ist es auch kein Mittel, das Gott benutzt. Es drückt aus, was sein Wille ist, aber es hat nicht die Kraft in uns, das zu bewirken, dass wir das tun können. Das kann nur Christus. Also das Wohlgefallen Gottes. Und es ist phänomenal, wenn du das mal dort am Campingplatz jetzt das Bild und der riecht noch, der Typ da und hat. Es gibt wirklich solche Leute, ganz wenige auf unserem Camp, ein oder zwei vielleicht. Die anderen sind alle toll. Kann man schöne Gespräche führen dort in der Küche, wir brauchen keine Geschirrspülmaschine, richtig toll und so weiter. Aber es gibt so Situationen, und dann ringst du mit dir und deine Gefühle sind dunkel und du betest und sagst, ich bin doch in Christus und ich gebe das jetzt in den Tod, was übrigens auch nicht so, muss man schon richtig sehen. Es ist ja schon im Tod drin. Aber wenn du diesen Satz, diese Wahrheit sagst, das ganze Wohlgefallen Gottes, der Papa ist für mich. Johannes Hartel hat das sehr gut ausgedrückt in seinem, wenn mein Herz voll Schatten ist. Wir singen es nachher, gell? Wow. Vom Heiligen Geist geleitet. Wenn mein Herz voll Schatten ist, was ist dann? Dann wendet Gott sich traurig ab. Dann sagt er, wann wird das endlich begriffen haben? Nein. Dann vertreibt sein Strahlen meine dunklen Gedanken, Gefühle und Ahnungen. Das ganze Gemisch von Verdammnis und nicht rauskommen und Verzweiflung und dann frommes Getue und Gemache. Und Gott sagt, ach Kind, hast es doch schon selber so oft gepredigt. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, komm, mein ganzes Wohlgefallen, bleibend, umfasst dich. Jemand, der das verstanden hatte, ich sage nicht den Namen, der hat mal die Dummheit begangen zu sagen, und wenn ich im Puff vom Tod überwältigt würde, Es würde nichts an der Gnade Gottes und der Liebe Gottes ändern. Das hat er bereut, dass er das gesagt hat. Es ist wahr, aber man sollte es unter Frommen nicht sagen. Das ist tödlich. Also ich meine, wer normal ist, geht nicht in Puff, oder? Das ist ein Identitätsproblem, der sich nicht bewusst, der sich nicht bewusst, wer er ist, wer sie ist. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wie wunderschön mein Papa ist, mein Erlöser ist, mein Bräutigam ist, dann werde ich das niemals eintauschen. Gegen einen billigen, unbefriedigten Ersatz. Die ganze Seligkeit Gottes, dass er mich hat, was tut sie? All seine Ruhe hebt und trägt mich, darin atme ich auf und ich befinde mich darin ewig wohl. Und ihr Lieben, das Nächste, da kommt so richtig, Breitseite. Sünde habe ich nicht mehr und tue ich nicht mehr. Das ist eine krasse Aussage. Damit ist nicht gemeint, dass er nicht mehr sündigen kann, sondern damit ist das, was Johannes in seinem Brief sagt. Der neue Same, der Same aus Gott geboren, der neue Mensch, Christus in mir, der kann nicht sündigen. Und mit ihm bin ich doch eins gemacht. Wenn ich mir das im Glauben bewusst mache, dann wird sich das auch in meinem Leben zeigen. Ich weiß mit gutem Gewissen, dass ich in Gottes Wegen bin und seinen Willen tue. Ja, dass ich ganz nach seinem Willen bin. Ich gehe oder stehe, ich sitze oder liege, ich wache oder ich schlafe. Egal, wo du bist. Ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Botschaft gehört vor Jahrzehnten von einem tollen Typ von Jugend mit einer Mission in Amsterdam. Ich weiß nicht mal, wie der hieß. Der dann erzählt hat, wie er, aus Amerika und die Berufung und dort unter den Prostituierten zu arbeiten und sein Leben hinzugehen. Und ich habe das falsch gehört, ich habe das mit den falschen Ohren gehört. Eine Stimme sagte zu mir in diesem Augenblick, und du, immer auf Bequemlichkeit aus, Komfortzone, bleibst in deinem Beruf, bleibst an dem kleinen Ort Königsfeld. Das ist noch nicht mal zweite Wahl, das ist noch nicht mal dritte Wahl, das ist vierte Wahl. Gott ist mit dir nicht zufrieden. Das hat mich über Jahre unterschwellig, dass ich nicht wirklich im Willen Gottes bin, wo ich bin. Das ist tödlich. Tödlich ist ein bisschen zu viel. Aber ja, es tötet vieles von dem ab, bis ich eines Tages entdecken dürfte, da wo ich bin. Und wenn Gott mich weiterleitet in dieser Haltung, dass ich weiß, wo ich bin, bin ich in Gottes Willen. Egal, was ich tue, ist es gut. Und er hat Macht genug, es mir zu zeigen. Und mir den Impuls zu geben. Und wachsen zu lassen. Auch was ich denke oder rede, ist nach seinem Willen. Es ist nicht alles, was ich aus meinem Mund herauskommt, perfekt. Das ist nicht gemeint. Aber Paulus sagt, wir haben Christi Sinn. Und das, was uns Christi Gedankenwelt, Christi Gesinnung durch den Heiligen Geist, der ist in mir und ich bin mit ihm eins, gemacht. Wenn ich das im Glauben annehme, darin ruhe, dass Gottes ganzes Wohlgefallen ist und so weiter und mich dran freue, dann werde ich erleben, dass Gedanken seine Gedanken sind. Und das, was aus eurem Munde kommt, sein Wort ist. Ganz natürlich, weil ich sein Sohn bin, weil du seine Tochter bist. Wo ich mich befinde, sei draußen oder daheim, ist es nach seinem gnädigen Willen. Ich bin ihm angenehm, sei, dass ich wirke oder ruhe. Ich bin ihm angenehm. Es sei, dass ich wirke oder ruhe. Was meint ihr, was irgendwann so Anfang Juli für eine Unruhe reinkam, nachdem wir 3 Wochen, 4 Wochen unsere Auszeit hatten? Ich sollte was tun. Und dann war es dieses Wort. Ich kann einfach relaxen. Wir haben 50 Jahre treu gearbeitet und weniger treu, wie auch immer, wie es geschehen ist. Wir können einfach genießen. Und der Geist Gottes hat das bestätigt. Er hat es uns eine Zeit gegeben, wo wir wunderbar genießen konnten. Meine Schuld ist auf ewig ausgetilgt. Neue Schulden, die nicht sollten ausgetilgt sein, kann ich nicht mehr machen. Das ist schon alles bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Ich bin wohlbewahrt in seiner Gnade. Und dieses neue Leben, das mir geschenkt ist, ich möchte es so formulieren, kann ich sündigen. Es ist das Leben Gottes, es ist das Leben Jesu in mir. Und ich bin ein Geist mit ihm zusammengefügt. Beginn das mal zu glauben. Kein Tod kann mich mehr töten, ich lebe ewig, wie alle Engel Gottes. Auf mich zürnen oder mich schelten wird mein Gott nicht mehr. Ich glaube, dass es bei uns immer wieder Situationen gibt, wo wir davon Erlösung brauchen, dass wir erlebt haben, wie wir gescholten worden sind von unseren Eltern, wie auch immer. Gott tut das nicht. Er hat ein anderes Mittel. Er überwältigt uns mit seiner Güte, nimmt uns auf den Schoß. Er nimmt sich Papa-Zeit mit uns. Und dann zeigt er uns, was unser Tun für Auswirkungen hat. Wir sehen es plötzlich. Und dann zeigt er uns Alternativen, die bereit liegen. Du bist eine Königstochter. Du bist ein Königssohn. Du bist kein Sklave, keine Sklavin. Preis den Herrn. Ich bin für immer erlöst von dem zukünftigen Zorn. Der Arge wird mich nicht mehr antasten, die Welt bekommt mich nie mehr in ihre Stricke. Warum? Wer wird das aus... Ich meine, überleg dir mal, den verlorenen Sohn, der von den Schweinen und von dem, was er sich selbst erwählt hat, wo dann am Ende die Schweine waren, zurückkehrt nach Hause, der wird doch nicht auf die Idee kommen, wieder zum Schwein zu gehen. Ich komme doch nicht auf die Idee, wieder in die Welt zu gehen. Das ist doch öde, das ist doch blöde. Die Welt hat nicht die Macht. Lass uns mehr von Jesus aufnehmen, ihn sehen, ihn genießen. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, so Gott für uns ist? Wer mag wieder uns sein? Vater, wir danken dir. Von ganzem Herzen für dieses gewaltige Evangelium, für die Tiefe, die Weite, die Länge und die Höhe deiner Gedanken, für all das, was dort in Christus geschehen ist. Als er kam, um sich mit uns eins zu machen und ganz, ganz tief herabgestiegen ist, tiefer als je ein Mensch, um sich ganz dort, nicht auf der Ebene unserer frommen Leistung, die ihn in keiner Art und Weise beeindrucken können, sondern dort, wo unsere ganze Verlorenheit ist, hat er sich mit uns eins gemacht und hat das schließlich mit und die Folgen davon mit in den Tod genommen. Und weil er sich dort eins mit uns gemacht hat als Sünder, sind wir jetzt eins mit ihm als Heiliger, als Auferstandener. Wir haben Anteil, wir sind Teil von ihm, dem Auferstandenen. Halleluja! Danke, Herr, dafür! Und wir sitzen sogar, sagt der Paulus, der Geist Gottes hat es ihm offenbart, mit Jesus zusammen zur Rechten des Vaters. Und der Teufel ist unter unseren Füßen und wir brauchen uns nicht Sorgen und Ängsten, sondern wir wissen, wir sind erlöst. Und der, der in uns wohnt, ist viel, viel, viel mächtiger als der, der
da draußen in der Welt sein Unwesen treibt. Danke, Vater, Papa. Lass doch diese Wahrheiten uns immer mehr bewusst werden. Wir wollen sie bewegen in unserem Herzen. Wir wollen von der Maria lernen und sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Nimm dir Zeit, prüf nach, frag nach, ob es sich wirklich so verhält. Ob das, was da diese Kohlbrücke vor 200 Jahren da zu Papier gebracht hat, wirklich tragfähig ist, vertrauenswürdig ist. Und dann lerne, dort drin voranzugehen und es als Speise zu dir zu nehmen. Vor allen Dingen auch, dass das ganze Wohlgefallen Gottes dich umfasst, weil du bist, weil er dich hat. Obwohl noch vieles noch nicht so ist, wie es einmal sein wird. Aber er hat doch die Macht, das Wollen und das Vollbringen zu schaffen. Deswegen konzentrier dich darauf, dass um alles in der Welt du nicht wieder zurückfällst in das eigene Bemühen, in die eigene menschliche Denkweise, Frömmigkeit. Das ist tödlich. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und dass die Worte, die wir gehört haben, sich auch in Form von Heilung auswirken. Gesundung, Stärkung, dass es wohltut. Halleluja. Wir danken dir. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Du möchtest es uns immer wieder zusagen, fürchte dich doch nicht. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Schau nicht ängstlich umher. Vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich nicht mit Idealbildern, sondern schau auf mich. Ich habe es begonnen. Ich werde es vollenden. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Und wenn du wieder ins Wanken gerätst, so richte ich dich wieder auf. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dir alles abgeben dürfen und dich auch um Vergebung bitten. Einfach sagen, Herr, vergib, dass wir dir so wenig zugetraut haben. Und danke, dass du uns Mut machst, mit dir zusammen, Hand in Hand, ein Geist mit dir, Rebe am Weinstock, einfach zu leben, da wo wir sind, zu Hause, im Beruf, in der Familie oder alleine, mit denen wir in Nachbarschaft sind, einfach zu leben, im Bewusstsein, das ganze Wohlgefallen Gottes umfasst mich, das habe ich zu meinem Fundament meines Lebens gemacht. Das ist das Obdach, das mich geborgen hält. Und dann gehst du raus und du schaust die Menschen an und du weißt, sie sind genauso geliebt wie du. Und das, was du von dieser Liebe verstehst, ist noch nicht mal das alles. Da gibt es so viel mehr. So viel mehr. Es ist gewaltig, was aus diesem Leben von dem Martin Benz geworden ist. Die Gemeinde hat gesagt, ich hatte immer Probleme mit Bettlern, ich hatte immer Probleme mit Gescheiterten, weil ich so vollkommen war. Ich wusste, wenn man sich bemüht, dann kriegt man, gelingt einem das. Die haben, ich glaube, wie viele Tonnen machen die für Tonnen? 300 Tonnen im Jahr verteilen die in Basel und Umgebung für arme Leute. Ist geboren aus einem Zerbruch, geboren, wo er die Güte Gottes ganz neu entdeckte, wo er befreit wurde von einer falschen religiösen Vorstellung. Das ist gewaltig. Und ich habe es bei Rita und ich habe es bei Gerd besonders auch gesehen, was diese Wahrheiten konkret bewirken. Ich möchte euch Mut machen. Geht weiter. Bleibt dran. Das ganze Erbe gehört euch, gehört uns. Wow. Amen.